ARD Sounds.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Bonjour aus Paris. Also so schön sind wir noch nie zusammengekommen. Wir stehen auf den Champs-Élysées, haben die untergehende Sonne über dem Triumphbogen. Kurz davor war eben gerade noch die Siegerehrung und wir stehen hier ganz direkt am Ende der 113. Tour de France zusammen. Schön, dass ihr auch heute nochmal dabei seid. Fabian Wegmann ist hier neben mir, unser ARD-Experte.
Moin Moritz.
Florian Nass ist hier, unser ARD-Kommentator im Fernsehen. Hi Flo.
Bonsoir.
Holger Gerske, unser Radioreporter.
Hallo Moritz.
Und ich bin Moritz Kasselet und ich bin mal wieder schwer begeistert von diesem Finale. Extrem dramatisch. Wir hören gleich nochmal Holgers Repo, aber was war bei euch los, als dieses Finale sich so spitz auf Knopf zuspitzte?
Eins der emotionalsten Finals, die ich je kommentieren durfte mit dir, Flo. Das war, ich meine, das ist ja genau, solche Art der Rennen liebe ich einfach. So, wenn wir die Deutschlandtour machen, dann probieren wir ja auch immer irgendwie Runden zu organisieren, die so ähnlich sind. Das ist einfach zwischen Ausreißer und Sprinter so knapp wird. Aber da haben wir leider noch nicht so viel Potenzial wie hier. Vorletzte Runde, 4 Weltmeister ganz vorne, oder 3 ehemalige Weltmeister, einen amtierenden da vorne, also einfach die Besten der Besten, kämpfen hier um das Podium und dann wird es dann hinterher noch so knapp und Van der Poel gewinnt dann vor seinem Teamkollegen noch. Ich bin völlig geflasht.
Du auch? Ja, bei mir ging das Handy hoch und runter, also mit Nachrichten, so ein geiles Finale hätten sie noch nie zu Hause gesehen. Ich glaube, so wünscht man sich eigentlich einen Klassiker, so wünscht man sich ein klassisches Rennen, dass das so verläuft. Aber das war der Abschluss einer 3-wöchigen Rundfahrt. Ich fand's mega. Ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, kein Mensch kann mehr das zurückdrehen, über Montmartre zu fahren. Das war wieder mal ein Argument dafür, dass ich am Ende einer solchen Rundfahrt wirklich die Besten finden, auch die besten Eintagesfahrer irgendwie unvergesslich. Unvergleichlich. Ich bin auch jetzt noch total geflasht. Es war ein sehr würdiges Finale der Tour de France.
Wir müssen einmal sagen, wir stehen hier auf dem Champs-Élysées und 15 Meter von uns ist der französische Fernsehen aufgebaut, immer sehr prominent platziert. Und wen haben die da heute als Gast? Sag mal, wir sind schon gut, aber die haben Pogacar. Also das ist nicht schlecht. Ne? Seht ihr das gelbe Trikot da sitzen? Eine Menschentraube um diese Bühne herum und die untergehende Sonne. Ja, wir hören mal rein. Holgers Radioreportage im Audio-Livestream klang genau so.
Ein ungewöhnlicher Abend hier in Paris, weil wir jetzt vielleicht einen Zweiersprint sehen zwischen zwei der ganz, ganz großen Klassikerfahrer, zwischen Tadej Pogacar in seinem gelben Trikot und zwischen dem Niederländer Mathieu van der Poel, der beispielsweise dreimal Paris-Roubaix gewonnen hat. Aber die beiden haben nur etwa 100 Meter Vorsprung auf ein Feld, in dem noch gute Sprinter lauern, wie beispielsweise der Mann im grünen Trikot, Mats Pedersen. Sie müssen bis zum Zielstrich zusammenarbeiten. Und was machen jetzt die beiden, da sie auf die Champs-Élysées einbiegen? Mit vielleicht noch 50 Metern Vorsprung. Pogacar vor Van der Poel. Und dahinter sortieren sich Sprinter. Da haben wir auf jeden Fall Mats Pedersen, Milan Fretin, Binyam Girmay sehe ich auch noch. Aber Mathieu Van der Poel sprintet mal los. Pogacar ist geschlagen oder setzt er sich nochmal in den Windschatten? Van der Poel mit einem ganz, ganz langen Sprint. Über 300 Meter kann er sich da durchsetzen. Pogacar ist geschlagen, der fällt ins Hauptfeld zurück. Noch 300 Meter und jetzt gibt es auch noch einen Sturz, aber Pogacar ist nicht darin verwickelt. Was passiert mit Mats Pedersen? Der fährt jetzt los, 250 Meter, immer noch Van der Poel vorn. Kann er das durchziehen, der Niederländer, oder kommt Mats Pedersen heran? Was für eine knappe Entscheidung, 50 Meter noch, Van der Poel ist immer noch vorn, immer noch vorn, immer noch vorn und schafft es! Was für ein Sieg von Mathieu van der Poel in einem der dramatischsten Paris-Finals. Er hat es geschafft. Ganz, ganz knapp war er vor Mats Pedersen auf dem Zielstrich. Ganz, ganz enge, knappe Entscheidung mit diesem Ausreißversuch. Ich glaube, er kann es selbst noch nicht glauben. Fährt da in die Traube sein Teamkollege Jasper Philipsen, der da auch noch mitgesprintet ist, direkt neben ihm. Aber was für ein Finish zugunsten von Mathieu van der Poel, der jetzt auf den Boden sinkt. Und was für ein Finale gefahren ist. Tadej Pogacar war da machtlos, der natürlich die Tour de France gewonnen hat vor Remco Evenepoel. Und vor Isaac Del Toro, wie gesagt, dabei bleibt es. Und Mathieu van der Poel nach dieser langen Flucht mit Pogacar versucht sich dem heransprintenden Mats Pedersen aus Dänemark zu erwehren und schafft das tatsächlich um ein paar Zentimeter, glaube ich. Viel mehr war da nicht der Abstand. Das war minimal Und letztlich kommt Jasper Philipsen sogar noch auf Platz 2. Und Max Kanter wird Dritter oder Vierter. Das auf jeden Fall noch ein starkes Resultat des Cottbusers hier auf der Champs-Élysées mit den Besten mitzukommen und den vierten Platz zu belegen. Also Mathieu van der Poel vor Jasper Philipsen, Mats Pedersen und dann Max Kanter und Olaf Koy. Das sind die ersten fünf dieser Etappe hier, die sehr, sehr dramatisch verlief und einen tollen Schlusspunkt gesetzt hat hinter diese 113. Tour de France.
Ja, großartig auch Max Kanter als Vierter, ne? Also das hast du dann ja auch relativ schnell erkannt, Holger, aber das war für ihn, obwohl wir jetzt gar nicht so happy damit, weil er natürlich die Chance gewittert hat, hier was Großes zu erreichen, aber das war nochmal ein persönlicher Abschluss.
Der vierte Platz ist das eine, das andere ist natürlich die Tatsache, dass er in dieser Gruppe dabei war mit Raymond Marmatre. Das zeigt, was für Klassiker-Potenzial in ihm steckt, auch mal für so Rennen, die im Frühjahr ausgetragen werden, auch mal in seiner Mannschaft mit einer Kapitänsrolle einzunehmen. Das muss man ja sagen, dass das wirklich ein überragender Job war und das zu schaffen nach den Alpen. Ne? Also seine erste Rundfahrt, die er bei der Tour de France zumindest zu Ende gefahren ist und dann nach all diesem Stress hier am Ende nochmal auf Platz 4 zu sprinten, das so wegzustecken. Also Respekt bei der ersten Tour.
Ja, und Pogacar wollte gern gewinnen, hat er nicht, aber der fünfte Gesamtsieg tröstet ein bisschen drüber hinweg.
Yeah, I'm speechless. It's an incredible day, incredible atmosphere and yeah, happy that it's over and that we won for the fifth time. Every victory is really special and yeah, it's yeah, seven tours already and seven times on podium and five wins. It's something that yeah, you wouldn't even maybe write in a storybook and yeah, I just it's unbelievable also for me.
Und da ist der Jubel für Pogacar, der immer noch 15 Meter von uns sitzt im französischen Fernsehen. Hattet ihr eigentlich auf dem Schirm, also wir waren ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben, ob der Tatsache, dass Del Toro zurückgefallen ist, dass die Zeit vor den drei Montmartre-Runden genommen wird. Fabian, du beugst dich schon nach vorne, du wusstest es natürlich.
Ja, natürlich.
Ja, selbstverständlich. Ja, sie haben es irgendwo geschrieben, aber sehr, sehr klein. Aber war euch das ganz sofort klar?
Ja. Es gab sogar auch eine Durchsage bei Radio Tour, dass bei Kilometer 41 ja die Zeit genommen wird. Das war auch ein Signal an die andere Mannschaft. Das war durchaus bekannt. Es wurde kommuniziert. Man hat es im Tourfunk erahnt. Aber ja, weil natürlich auch sehr lange immer noch die Einblendung oben war, die dramatisch war, dass der Rückstand von ihm immer weiter anwächst, war das auch für die Zuschauer schwer nachvollziehbar. Wir haben es aber mehrfach in unserer Reportage mit eingebunden, dass es keine Gefahr mehr gibt für das weiße Trikot, weil er genau diesen Punkt erreicht hatte schon. Ja. Aber in der Tat, also am Anfang war es noch problematisch. Er hatte diesen Defekt und das war noch vor der Zeitzone. Wenn es wirklich dramatisch gewesen wäre, dann hätte UAE sicherlich die Teamtaktik auch nochmal verändert. Dann hätten sie jemanden zurückgeholt und die hätten ihn auch wieder reingefahren.
Dann hätten sie wahrscheinlich auch eh nicht attackiert. Ne? Das war zeitgleich quasi die Situation, als sie dann im Montmartre hochgefahren sind und dann kam die Attacke plötzlich und Del Toro war hinten.
Genau, also dann hätte Pogacar auf jeden Fall auf den vermeintlichen Etappensieg auch verzichtet, hätte es wäre so nicht gefahren. Aber ganz kurz war ich auch verunsichert, weil einige Ex-Rennfahrer mir auch geschrieben haben übrigens und gesagt haben, nein, du siehst das ganz falsch. Die fahren gerade um Platz 3 und die fahren den aus vom Podium runter. Aber da war ich nur für eine Sekunde abgelenkt.
Okay, du aber weißt mal ehrlich, warum? Es ist ja eigentlich im Reglement nur vorgesehen bei Regen. Also wir hatten jetzt alles, aber keinen Regen. Warum machen die sowas und nehmen die Spannung aus dem Ding?
Das habe ich auch nicht richtig verstanden. Im letzten Jahr war es ja so. Ja. Da hatten wir genau diese Situation mit dem Regen, als Wout van Aert gewann. Dieses Jahr waren die Straßenverhältnisse eigentlich super, aber es wurde sehr früh eben auch von den Teams, das wird ja im Fernsehen dann auch immer wieder gezeigt, wurde genau das schon kommuniziert. Gewundert habe ich mich auch darüber.
Ja. Nochmal, wir stehen hier auf dem Kopfsteinpflaster, über den die Fahrer eben gerast sind. Das ist nach dem Tourfinale immer wahnsinnig lebhaft und auch ganz toll, weil hier fahren Fahrer an einem vorbei, Teammitglieder feiern, hier werden die Pokale vorbeigetragen, die ersten Kulissen werden abgebaut. Hier ist jetzt Mats Pedersen bei den dänischen Kollegen im Fernsehen, der Gewinner des grünen Trikots. Also das ist wirklich sehr nahbar hier alles und ich spekuliere immer noch ein bisschen darauf, dass Tadej Pogacar gleich hier vorbeikommt.
Ich dachte,
uns.
Nils Polit würde noch kommen.
Nee, aber den haben wir gerade gesprochen. Hören wir jetzt mal Bernd Arnold im Gespräch mit Nils Polit.
Nils, Gratulation, Sie haben es mal wieder geschafft in vieler Hinsicht.
Ja, wie gesagt, war wieder eine sehr, sehr schöne Tour. Zehnte Mal jetzt Tour gefahren, zehnte Mal jetzt in Paris angekommen, gut, einmal in Nizza. Aber ja, war wieder ein super schönes Erlebnis, aber bin auch froh, dass die Strapazen jetzt vorbei sind.
17 Kilometer vor Ziel sind Sie nochmal ganz nach vorne gefahren. Was war da die Strategie?
Ja gut, ja, der wollte es einfach probieren, heute nochmal zu gewinnen. Aber man hat es gesehen, Mathieu war extrem stark, auch hinten die Sprinterteams waren noch stark. Ich denke, die neue Runde ist sehr, ja, sehr schön, weil dann man sieht, es ist halt ein Kampf zwischen Ausreißer und Sprinter. Hinten war noch Philipsen mit dabei, von daher, ja, war auf jeden Fall ein spannendes Rennen.
Hat man sich da mal ausgerechnet, wie viel Prozent oder wie viel Zentimeter von so einem gelben Trikot dann einem auch selbst zustehen würden?
Boah, das kann man schwer in Prozent ausdrücken, aber Tadej hat sich gerade schon sehr bedankt. Ich denke, wir haben als Mannschaft einen riesen Job gemacht in den letzten 3 Wochen und ja, Radsport ist ein Mannschaftssport und ohne Mannschaft geht das auch nicht.
Wie sieht dann so eine Party aus heute Abend?
Ja, das bleibt intern, aber auf jeden Fall wird der eine oder andere Korken knallen.
Fabian, wie feiert so eine Mannschaft denn so? Ich war vorhin hier auf den Champs-Élysées, habe noch ein Geschenk für meine Tochter zum Mitbringen gebracht und bin an einem sehr prunkvollen Gebäude vorbeigegangen, weil hier ist alles prunkvoll. Da kam ein Mitarbeiter von UAE raus. Ich glaube, sie haben eine gute Location gefunden. Wie feiert denn so eine Mannschaft jetzt so eine großartige Tour?
Boah, die meisten Mannschaften haben irgendwo was gemietet und haben da die Sponsoren auch dabei. Die Freunde, Familie werden da eingeladen. Und dann ja, gibt es eine große Party. Also das ist ganz unterschiedlich. Wir haben das auch schon mal mit dem Team auf der Seine auf so einem großen Schiff gefeiert. Also ja, je nachdem, wie das Budget auch der Teams ist. Ich glaube, das Budget von UAE ist relativ gut. Also die werden sich jetzt eine ganz gute Location leisten können.
Und hauen die richtig einen drauf? Entschuldigung, Flo.
Ja.
Also geht da richtig,
also,
so richtig
so? Die meisten schon. Es gibt ja welche, die auch wirklich überhaupt nicht so feiermäßig drauf sind. Aber bei UAE wird es mit Sicherheit.
Aber Fabi, jetzt mal im Ernst, die sind noch völlig aus der Übung. Die knallen sich ein Gel-Ding nach dem anderen rein und schütten sich Wasser über den Kopf und rein und so weiter. Und jetzt, sie haben das alle in den Interviews gesagt, ja, Bier ohne Ende und Burger. Und so. Ja, die Burger verstehe ich ja noch, aber die sind nur nach 4 Bier völlig am Ende. Die sind ja, völlig, völlig aus der Übung.
Ja.
Ja, die
fährt auch gerade vorbei hier.
Vielleicht kommt er rüber, wer weiß noch, oder?
In seinem weißen Dress, alle auf gelben Rädern heute. Sieht in der UAE-Mannschaft.
Ja. Jetzt.
Er winkt.
Er kommt nochmal.
Guck mal hier.
Nils Pullet kommt jetzt live in den Tourfunk rein, wie sich das gehört. Ja, wir brauchen doch keinen Focaccia. Wir haben doch
Nils,
wir sind live.
Wir sind live im Tourfunk. Wir fragen uns gerade, wie ihr feiert. Also,
wie feiern wir?
Ja, also du hast schon gesagt, Sektkorken knallen schon, aber haut ihr richtig einen raus?
Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, es ist schon spät. Ne? Also,
ja, die Sonne scheint noch.
Die Sonne scheint noch. Ist noch nicht untergegangen. Nee, auf jeden Fall. Jetzt geht's schnell duschen. Dann die obligatorische Pizza im Bus noch schnell und dann schnell ins Hotel duschen, nochmal frisch machen und dann wird gefeiert.
Wir haben übrigens Werbung gemacht, ja, für euer Rennen, für die Schmitternacht. Selbstverständlich, ja, haben wir darauf hingewiesen. Also. Und Ralf Grabsch hat gesagt, du wärst dafür zuständig, wer da fährt. Hast du das Feld voll, oder?
Ja, das...
Phil fährt, glaube ich, ne?
Phil Bowers fährt, Nikias Arndt, Ian Kings von Devo-Team Bismarck. Ja, wen haben wir noch? Niklas Merkel kommt noch.
Sehr gut.
Roger Kluge, Moritz Auensteiner. Also,
siehste?
Ist gut gemacht.
Haben wir doch alles so untergebracht.
Warte, wann ist das? Das müssen wir noch mal sagen jetzt eben.
Ja, nächste Woche Samstag, ne? Oder Freitag fahrt ihr?
Wir fahren nächste Woche Freitag.
Wir fahren Freitag.
31.07.
Genau. Tour de Neuss ist am Mittwoch und dann haben wir noch Bocholt am Samstag.
Ganz genau.
So sieht's aus.
Nils, schön, dass du da warst. Also Holger noch eine Frage.
Prost.
Warte.
Nee, ja, Prost wollte ich sagen.
Alles Gute.
Prost,
danke. Und Glückwunsch. Danke dir. Ja, das war doch ein netter Zufall, dass er hier vorbeigeradelt ist. Pogacar ist immer noch irgendwo in der Menschentraube. Vielleicht kriegen wir ihn auch noch. Das wäre auch ein Ding. ja, was sagt ihr denn, was bleibt hängen von der Tour für euch?
Oh, wo fangen wir da an? Unfassbar.
So viel passiert, ne?
Ja, es ist halt wahnsinnig viel. Ich meine, klar, 2 Stürze von Leuten, die auf dem Podium letztes Jahr waren. Mit Jonas Vingegaard, mit Florian Lipowitz, den wir heute bei der ARD zugeschaltet haben. Dem es ganz gut geht, ja. Das klang sehr positiv. Diese Einflüsse. Veränderte Etappen, heute verkürzt. Wir haben schon einmal eine Etappe erlebt, die um 30 Kilometer verkürzt wurde aufgrund der großen Hitzesituation. Eine Etappe, bei der die Zuschauer in Les Angles ausgeschlossen wurden. Man kann so viele Geschichten erzählen, so viele schöne Debüts auch wenn Paul Sexas am Ende dann Vierter geworden ist. Also Geschichten ohne Ende, die man erzählen kann von dieser Tour de France, wie ich finde. Ich weiß aber ehrlicherweise nicht, was so mein Top-Ereignis wäre, einfach weil es zu viele der Geschichten sind. Leider ist ein Tipp von mir nicht aufgegangen. Ich habe mir ja so sehr gewünscht, auch gedacht, die Deutschen gewinnen eine Etappe. Ja, Max Kanter einmal Zweiter. Schade, schade.
Und heute Vierter. Heute Vierter, ne? Das war auch nochmal wirklich großartig.
Müssen wir auch mal sagen, hier in Frankreich natürlich ein ganz anderes Thema, die Waldbrände. Also das ist natürlich etwas, das hier alle sehr viele mitnimmt. Und was auch der Grund dafür ist, dass die Etappe heute verkürzt worden ist, weil die Sicherheitskräfte natürlich da gebraucht werden, wo die Lage viel ernster ist. Und es ist, geht einem insbesondere deswegen auch nah, weil wir ja vor 2 Wochen noch da waren, wo jetzt wirklich viele Menschen in ihrer Existenz bedroht sind und ganz andere Sorgen haben als so ein Radrennen. Und trotzdem haben sich wahrscheinlich trotzdem auch sehr viel erfreut an diesem Rennen, an der Tour. Fabian, was bei dir hängen?
Auch diese Zuschauermassen, also in den Vogesen einfach dieser Eindruck, die deutschen Fans dort, einfach großartig und diese Begeisterung auch, also auch in Alpe d'Huez. Und der Radsport ist in Deutschland wieder zurückgekommen, trotz des Ausstiegs von Florian Lipowitz und keinem deutschen Sieg. Die haben alle gut gekämpft, sind super gefahren, aber trotzdem haben die Leute sich das angeschaut, haben unseren Podcast gehört und sind voll im Radsportfieber dabei. Und das bleibt einfach bei mir hängen. Also der Radsport ist wieder zurück in Deutschland.
Könntest du dann eben meinen Teamkollegen Mats Petersen noch begrüßen hier? Ja, das muss man mal sagen, Flo. Also auch ohne Lipowitz die erste Alpe d'Huez-Etappe, mega Quoten.
Ja, Einschaltquoten waren schön. Es ist ja so das, was man morgens um 8.15 Uhr, wenn man schon unterwegs ist auf der Strecke der nächsten Tour-Etappe, sich natürlich anschaut. Wie ist die Interessenlage? Wir haben unglaublich viele Zuschauer auch im Stream erreicht. Also es waren bis zu 3 Millionen Menschen live dabei bei den Etappen. Das ist natürlich schon unglaublich. Es sind noch nicht die Werte, die wir einst hatten. Vielleicht muss man auch gar nicht mehr diese alten Zeiten zurückhaben. Wir wissen ja auch, was es für Zeiten waren. Aber vor allem, welche Menschen wir erreichen. Alle Altersgruppen, von jung bis alt, ganz unterschiedliche Interessenlagen, die wir da versuchen zu bedienen. Wenn es klappt, wunderbar. Und das ist das Schöne, wen es alles erreicht, wer sich für den Radsport interessiert, wie viele Menschen auch übrigens mit dem Rad zur Etappe zum Markstein gekommen sind, weite Kilometer gefahren sind rüber von der deutschen Grenze. Ja, es war auch sehr viel und es war auch sehr voll, aber das war sicherlich auch eines der absoluten Highlights dieser Tour.
Holger, was nimmst du mit hauptsächlich?
Ja, dass letztlich sich auch die Faszination dieses Rennens nicht nur darin spiegelt, wie spannend ist der Kampf um den Sieg, weil, so ehrlich müssen wir sein, nach 6 Etappen war das Ding eigentlich klar, sondern dass jede Etappe in sich irgendwo eine Dramatik hatte. Selbst bei den Sprintetappen, ob es jetzt so ein Liam Slock war auf dem Weg nach Bergerac oder noch 2, 3 andere Etappen, wo wir wirklich bis zum letzten Kilometer noch nicht wussten, wie es ausgeht. Das ist natürlich auch die Faszination. Also dass es ja kaum mal einen Moment gab, wo man sagt, jetzt dümpelt das Ganze hier einher. Klar, ein paar Kilometer dieser Flachetappen waren das, aber es war auch sehr schlau gebaut von den Organisatoren mit diesem Mannschaftszeitfahren, dass es wenig Stürze gab. Ich weiß, das ist jetzt blöd zu sagen, wenn Vingegaard und Lipowitz ausscheiden, aber diese großen Massenstürze sind immer in 158 Fahrer angekommen. Das haben sie auch relativ schlau gemacht. Sie hatten ein bisschen Pech eben, dass Pogacar schnell diesen Vorsprung hatte und letztlich werden wir vielleicht irgendwann mal sagen, wir waren Zeuge dieser Ära von Pogacar, diese Art Rennen zu fahren. Das, was wir kritisiert haben in den Jahren mit Sky, dieses Kontrollierte und auch ohne Etappensieg unterfahren. Und er ist eben einer, der in die Offensive geht. Da weiß man genau, oder man weiß es nicht, wann er angreift. Das kann 40 Kilometer vom Ziel sein, nochmal 60 Kilometer vom Ziel. Und das macht natürlich auch so ein bisschen Faszination, dass wir in dieser Zeit jetzt dabei sind, auch wenn es am Ende möglich war, nach der 6. Etappe schon den Namen des Siegers hier in die Liste zu ritzen.
Ja, ich glaube, die Veranstalter haben wieder einen sensationellen Kurs gesteckt. Haben sie wahrscheinlich auch mehr versprochen von der Etappe gestern, die natürlich trotzdem sensationell dramatisch war. Aber ich glaube, sie hat insgeheim schon den Traum, dass es nochmal so einen richtigen Showdown geben wird. Aber da haben mal 2 gefehlt, ne? Die nicht mehr dabei sind.
Ja, die beiden haben...
Und der eine war zu gut.
Und der eine war zu gut. Und man sieht auch, dass am Ende der 3 Wochen immer dieselben Leute vorne sind und die sich kaum noch was tun. Wo sich was tun kann, ist auf so einer Etappe hier. Und wenn die heute... ja, nicht bei 41 Kilometer die Zeit gestoppt hätten, dann hätte sich auch auf dem Podium noch was geändert. Also das kann man durchaus auch noch mal machen. Aber was auch für mich noch mal hängen geblieben ist, Tadej Pogacar kann nicht immer gewinnen, wenn er will.
Aber meistens.
Meistens, aber, halt nicht immer. Aber heute nicht.
Flo, nach der Tour ist vor der Tour. Geht ja noch weiter. Bei uns im Ersten, auch hier im Tourfunk. Nächste Woche geht's schon los.
Genau, und ich habe ja eben gesagt, dass ich mit meinem Tipp bei den Männern nicht ganz richtig gelegen habe, weil ich mir auch so sehr gewünscht habe, dass ein deutscher Fahrer vielleicht eine Etappe gewinnt. Bei den Frauen bin ich mir allerdings sicherer. Ich freue mich sehr darauf, auf die Tour de France der Frauen. Ich finde die Strecke wirklich bemerkenswert. Die Schweiz engagiert sich sehr. Es geht ja in Lausanne los. Wir werden über Aigle auch nach Genf kommen. Natürlich ist es schon monumental, dass die Frauen in diesem Jahr auf den Mont Ventoux fahren werden, am drittletzten Tag. Das Finale in Nizza ist sehr, sehr schwer, kennen wir auch von der Tour de France 2024. Also ich finde die Streckenführung interessant. Und wenn man nochmal zurückblickt, nach L'Alpe d'Huez, wie dramatisch es damals war mit dem Sieg von Kasia Niewiadoma, dann wissen wir, wie eng es zugehen kann im Frauenradsport, der sich in den letzten Jahren so weiterentwickelt hat, dass er das so sehr verdient hat, dass der Fokus als nächstes genau auf sie fällt. Wir werden diese 9 Etappen auch live übertragen, zum Teil live im ersten, zum Teil im Livestream. Ich freue mich da mega drauf und Tourfunk ist ja auch dabei.
Genau, Tourfunk ist auch dabei, es wird ganz toll. Mehrere deutsche Kandidatinnen für großartige Leistungen. Und jetzt sagen wir Tschüss von der Männertour. Herzlichen Dank an euch zu Hause in erster Linie zum Zugucken auf sportschau.de, im Tourfunk-Podcast, im Tourfunk-Livestream. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Danke ans ganze Team in der ARD, auch in Köln an die Kolleginnen und Kollegen. Was für großartige 3 Wochen, was für eine großartige Tour, die, Holger hat es gesagt, jeden Tag in sich geschlossen spannend war. Wir haben einen wahnsinnig großen Moment gehabt, wir haben es heiß gehabt, fast nie kalt. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Euch danke fürs Mitmachen, Fabian, Flo, Holger, auch Michael Ostermann, der jetzt gerade nicht hier ist, aber auch Teil des Teams war, Michael Antwerpes, Bernd Arnold für die Interviews, Sebastian Krause, Steffen Gahr und, ganz viele Menschen, die daran beteiligt sind. Vielen Dank Frankreich, Vive le Tour, wir sehen uns und hören uns.
Adios.
Au revoir.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.